Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deutsche Plus. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und ja, was sollen wir sagen? Letzte Woche hatten wir noch unser 5-jähriges Jubiläum und trotz diesen 5 Jahren Deutsche Plus, ich glaube, diese Folge wird wahrscheinlich so die emotionalste Folge, die wir hier je im Deutsche Plus Podcast hatten. Wir wahrscheinlich alle mitbekommen haben, ist Ratar letzte Woche am Donnerstag verstorben. Am Freitag hat dann die Meldung öffentlich die Runde gemacht. Unfassbar schrecklich. Wir waren genauso fassungslos wie alle Rapper, die dann eben auch ihre Beileidsbekundungen gepostet haben. Alle Fans, die auf Social Media kommentiert haben. Und natürlich auch an der Stelle von uns wirklich aufrichtiges Beileid an die Familie, an alle Freunde und an alle, die gerade um Ratar trauern. Und wir haben natürlich überlegt, wie man so ein sensibles Thema in einer Podcast-Folge überhaupt behandeln kann. Und hatten dann natürlich jetzt auch ein bisschen übers Wochenende Zeit, uns unsere Gedanken zu machen, uns auch erstmal zu sammeln, weil wir sind mit Ratars Musik aufgewachsen. Und wir haben uns dann entschlossen, diese Folge Ratar zu widmen, mit dem größten Respekt vor ihm, vor seiner Familie und vor seinem Lebenswerk, was er geschaffen hat. Und ja, wir möchten heute mit euch in Erinnerung schwelgen und mit dieser Folge eine Folge in Gedenken an Ratar schaffen.
Ja, auch von meiner Seite mein herzlichstes Beileid. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, haben wir heute keine Intro-Musik. Wir haben uns auch entschieden, auf Werbung komplett zu verzichten, einfach um dem ganzen passenden Rahmen zu schaffen. Auch für uns wirklich eine sehr außergewöhnliche Situation. Sowas hatten wir in den eben erwähnten 5 Jahren noch nie. Und ich bin froh, dass wir uns dazu entschieden haben, die Folge so anzugehen, wie wir es jetzt tun, in teilweise auch glücklichen Erinnerungen mit Ratar und mit seiner Musik zu schwelgen und das Ganze nochmal zu erleben und vor allem auch mit euch zu teilen. Wir sind selber wirklich, wir haben keine Erfahrung damit, wie man sowas angeht, wie wir sowas machen, und wir haben auch eben vor der Folge nochmal irgendwie 10 Minuten gebraucht, um irgendwie klarzukommen, wie wir jetzt hier reinstarten, was wir sagen und sowas. Ich weiß auch noch, als wir das mitbekommen haben, wir hatten einen ganz normalen Tag, der war vollgepackt mit Terminen und sowas, und irgendwie hatten wir einen wichtigen Call. Und ich habe eine Sekunde vor diesem Call, bin ich kurz auf Instagram gegangen und habe das gesehen, und ich habe es im ersten Moment gar nicht geglaubt, habe es Lennart geschrieben, der es schon wusste und mir dann gesagt hat, hey, er wollte mich jetzt vor dem Call nicht aus dem Konzept bringen und sowas, hat gar nichts, deswegen nichts geschrieben und sowas. Und irgendwie, kennst du diese Momente, wenn du so denkst, so, hä, das ist gerade so nicht echt, als ob so alles sich um dich herum so dreht und denkst so, hä? Was? So, du hast so deinen ganz normalen Alltag und auf einmal passiert sowas und du denkst so, das passt gerade nicht in diese Realität rein, die gerade hier ist. Weißt du, so, also
ich habe auch voll lange einfach so, also ich brauchte auch danach erstmal so ein paar Minuten und habe irgendwie so krass gehofft, dass das einfach so eine Fake News ist, einfach so eine Fake-Meldung,
ja,
und dass das gerade nicht real ist, diese ganze Sache. Und das war dann plötzlich so krass zu sehen, als dann halt immer mehr Rapper gepostet haben darüber.
Ja.
Und dann war irgendwann, ich habe immer noch, irgendwo in mir drin war immer noch sowas wie so, hey, bitte, bitte, bitte ist das einfach gerade nicht die Realität, bitte ist das nicht wahr. Und ich glaube, es ging einfach ganz, ganz vielen Menschen so. Also, weil einfach so was Heftiges und aus dem Nichts diese Meldung.
Ja. Ja, so ganz weiß man ja auch noch gar nicht, was los ist. Wie gesagt, am Freitag kam die Meldung, dass Ratar am frühen Donnerstagabend in einer Kölner Wohnung aufgefunden wurde. Das ist alles, was man weiß. Und deswegen ist es, glaube ich, auch vielen so schwer gefallen, das zu glauben, als es losging irgendwie, weil es ja auch eben nicht von den Medien am Anfang kam, sondern irgendwie, ich glaube, das erste Mal habe ich es bei Flair gesehen. Das war so, das war so der erste Post, wo ich mir auch dachte, so, wo kommt die Connection her zu Flair? Ich habe mir jetzt auch in den Tagen das Video von ihm angeschaut, wo er selber sagt, er hat Ratar noch nie getroffen. Also persönlich. Mhm. So, und dann deswegen irgendwie, aber ja, also wie du sagst, dann kamen auf einmal so viele Reaktionen. Also, das war dann auch irgendwie in dieser schrecklichen Situation dann doch schön zu sehen, wie auf einmal alle da sind, alle ihre Beileidsbekundungen aussprechen in jeglicher Form. auch alte, ich sag mal in Anführungszeichen, Feinde, die sofort den Streit beigelegt haben. Ich habe zum Beispiel gesehen bei Cero El Mero, der ja vor einiger Zeit noch so einen Diss-Track rausgehauen hat, dass der auch direkt gepostet hat, der Song wird von allen Plattformen genommen, jeder, der den irgendwie weiterverbreitet, bekommt Post und so weiter. Also das, also Respekt.
Also auch alle, die drauf reagiert haben,
genau,
und so, ja. Also
genau.
Reaction-YouTuber. Ja. Auch Raiz hatte, glaube ich, seine Streitereien mit Rata in letzter Zeit. Ich meine sogar, ich kann mich daran erinnern, dass vor wenigen Monaten noch so eine Hörprobe kam, wo so eine Line dabei war,
stimmt,
wo man dachte so, oh, okay, was kommt da auf uns zu? Auch einen Mero hatte ja einfach jahrelang keinen Kontakt zu Rata. Da weiß man auch nicht genau, was so passiert ist. Aber auch bei ihm habe ich jetzt gesehen, so, er hat so direkt was gepostet gehabt. Er hat jetzt auch noch mal danach eben gepostet, weil ein paar Tage später kam dann eben auch über diesen offiziellen Goldman-Account ein Posting und ein Nachruf, wo dann, ja, das war jetzt am Sonntag gestern, wo dieser Post online ging, den dann eben auch nochmal viele Rapper einfach in die Story gepostet haben, gesagt haben, ey, man kann es irgendwie immer noch nicht glauben. Und wodurch dann aber wirklich so diese traurige Gewissheit so letztendlich endgültig war. Beziehungsweise natürlich, davor haben schon die Medien auch viel darüber berichtet. Also Tagesschau hatte ja auch einen Beitrag dazu. Zur Ursache, hast du ja schon gesagt, ist eigentlich nicht so viel bekannt. Nur weil ich es gerade selbst auch nicht mehr ganz auf dem Schirm habe. Also einerseits ist ja so, dass die Staatsanwaltschaft direkt ermittelt hat und eine Obduktion in Auftrag gegeben hat. Und da war klar, okay, keine Einflüsse von außen. Ist das mit dem Blutkrebs, was man häufiger gesehen hat, ist das nur ein Gerücht gewesen? Weil irgendwie habe ich noch nie eine offizielle Quelle jetzt gesehen. Und es wurde ja auch in dem eben erwähnten Nachruf über den Goldman-Account wurde gar nicht davon gesprochen. Und es hat sich jetzt wirklich auch aus den engsten Kreisen so angehört, als hätte diese Nachricht komplett überrascht. Also weil man wusste ja, dass in den letzten Jahren Rata schon hier und da mal gesundheitliche Probleme hatte. Er hat ja wirklich so diesen extremen Gewichtsverlust gehabt. Ich finde aber, sein letzter Auftritt so vor einem Jahr in der Öffentlichkeit, als er da bei dem Interview bei hiphop.de war, da sah Rata eigentlich voll gesund aus, beziehungsweise danach hatte er ja noch seine Live-Konzerte auch und da sah er eigentlich gesund aus, so dass ich jetzt nicht direkt daran gedacht hätte, dass jetzt irgendwas krass Gesundheitliches in den letzten Wochen vorlag, außer dass ich das Gefühl hatte, dass er nicht mehr so präsent war auf Social Media seit einiger Zeit.
Ja, also genau, das hatte ich auch am Anfang gelesen. Und je mehr man sich dann aber da einliest, habe ich irgendwie dafür keinen Beweis mehr gefunden. Und ich habe jetzt auch mal geguckt, weil vor allem die Bild-Zeitung halt sehr viel darüber berichtet, was die so geschrieben haben. Und da liest man halt auch raus, dass es einfach nur Vermutungen sind. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es so, wir wissen es nicht. Das wird noch mindestens eine Woche dauern. Aber das ist halt eine ganz gute Pressemitteilung, wenn man diese Bilder nebeneinander legt und dann irgendwie ein schlechtes Bild, wo er dünn ist und ein, weißt du, was ich meine, so, und dann irgendwelche Vermutungen anstellt, so sah das für mich ein bisschen aus, also dass das halt so diese Gegenüberstellung war und dann die Vermutung. Also, sie haben irgendwo auch geschrieben halt von wegen, dass er schwer krank gewesen sein soll, allerdings habe sich dazu niemand aus seinem Kreis geäußert und er selber auch nicht. Also es sind wirklich nur Vermutungen, es gab anscheinend irgendwie einen Arzt, der mal gepostet hat, dass er Rata das Leben gerettet haben soll und Rata hat das dann irgendwie so bestätigt. Aber so, wie genau, weiß man auch nicht. Also
ich glaube, das sind aber diese älteren Sachen. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern, als Rata eben plötzlich so extrem schlank wurde, meinte er, dass er halt alles umstellen musste, weil er hatte irgendwie so eine, erst ist er davon ausgegangen, es war eine Zahnfleischentzündung und dann hat man da eben geschaut, was steckt da wirklich dahinter, und wenn er eben seinen Lebensstil so weitergemacht hätte, wäre das nicht mehr lange gut gegangen, und dann hat er eben seine Ernährung komplett umgestellt und hat eben die richtigen Schritte eingeleitet, um dem entgegenzuwirken. Und ich glaube, das war halt damals, aber das ist, finde ich, auch das Schwierige, wenn man eben so das Internet und die sozialen Medien dann absucht. Jeder postet irgendwas und tut so, als wüsste er irgendwas oder hätte er irgendwas gelesen, und da dann den Überblick zu wahren. Und letztendlich muss man eben sagen, dass jetzt so die aus den engen Quellen überhaupt keine Gründe dafür genannt wurden, warum denn Rata jetzt so plötzlich verstorben ist, sodass es wahrscheinlich wirklich einfach so ganz, ganz plötzlich kam, ohne dass man es hätte absehen können davor oder ohne dass es sich abgezeichnet hat. Was ich nämlich auch nicht auf dem Schirm hatte, war, so in meiner Wahrnehmung ist Rata sehr lange von der Bildschirm Bildfläche verschwunden in den letzten Monaten, fast schon Jahren. Es kam ja kaum neue Musik raus. So sein letzter Song, der rauskam, war am 1. Januar 2024 zusammen mit Sami, dieses Happy G-Day und auch auf so einem Oldschool-Beat. Und ansonsten war er eben letztes Jahr auf seiner Live-Tour, wo er dann auch in so ganz speziellen Locations war, ne, irgendwie. Mit welcher mit Band war der unterwegs? Genau, das war mit den Heavy Tones. Und abgesehen davon hatte ich jetzt wirklich gedacht, er hätte sich mehrere Monate so zurückgezogen und kein Lebenszeichen. Und es hat so erst so voll reingepasst mit gesundheitliche Probleme und alles drum und dran. Aber er war vor einem Monat noch im Podcast bei Kurt Krömer zu Gast. Und das ist ein reiner Audio-Podcast, wo aber trotzdem auch Schnipsel auf Social Media hochgeladen werden, vom Videomaterial, was man hat. Und das hat dann wieder halt so voll dagegen gesprochen. Und auch jetzt hatte ich irgendwie von so ein paar engen Vertrauten, von einer ganz jungen Künstlerin, die gemeint hat, so ey, wir waren irgendwie noch vor kurzem im Studio, du hast meinen Song gehört, du hast mir deine Musik gezeigt, die hat so Screenshots vom Chatverlauf gezeigt und so, ne, wie so Ratar gemeint hat, ey, ich schick dir das, aber versprich mir, dass du es niemandem zeigst und so. Also, das hat irgendwie dafür gesprochen, dass Ratar gerade sehr viel im Hintergrund macht und dass es halt einfach alles ein bisschen runtergefahren hat, ja, weil eben die letzten Jahre so extrem anstrengend und stressig waren mit all dem, was er aufgebaut hat und alles, was eben mit Goldman passiert ist und auch dieser, ja, dass dann Goldman hier insolvent gegangen ist und alles, das hat ihn ja wahrscheinlich sehr mitgenommen und er hat häufiger, komme ich später auch nochmal drauf zurück, hat er auch so gesagt, so ey, er hat sich einfach krass übernommen und es war zu viel, aber es ist halt irgendwie auch so sein Charakter, dass er immer ein Macher ist, immer noch mehr machen will und dass es total schwierig für ihn ist, Sachen runterzufahren. Ja. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum es so ruhig war in letzter Zeit um Ratar.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das ist auch schon eine ganze Weile her, aber wir haben mal halt darüber berichtet, dass Ratar so wie so eine halbe Promophase schon angefangen hatte für diese G-Tapes Volume 1. Mhm. Es ist wirklich schon lange her und ich kann es gerade zeitlich nicht mehr so ganz einordnen, aber das war auch so richtig geile Musik irgendwie. Und da habe ich jetzt auch hier und da gelesen, dass er so, keine Ahnung, ob das jetzt noch diese G-Tapes sind, aber wie du gerade gesagt hast, so in der Vorbereitung ist. Und es sind halt jetzt so viele Fragezeichen. Also zum Beispiel auf diesen G-Tapes wäre auch auf mehreren Songs wäre auch SSIO zum Beispiel drauf gewesen, von dem man ja auch seit Jahren gar nichts mehr gehört hat und so. Mhm. Also es sind so viele Fragezeichen einfach deswegen. Das ist echt strange. Also man verfällt dann auch, finde ich, so, oder man erwischt sich dann, oder ich habe mich dabei erwischt, als ich durch Instagram gescrollt bin und geguckt habe und eben alle diese Posts gesehen habe, dass ich sofort irgendwie probiert habe, die Anzahl der Menschen, die hier aus dem Rap-Game sind, zu reduzieren auf die, die ganz eng mit Ratar waren, um zu sehen, was die denn posten. Und natürlich kommt man dann direkt auf SSIO, Schwester Eva und Sami und dann guck ich irgendwie so, ja, haben die schon was gepostet? Ich habe dann gesehen, dass Schwester Eva irgendwie ihr Profilbild nur in Anführungszeichen geändert hatte zu einem Bild, wo man sie mit Ratar sieht. Bei SSIO habe ich noch gar nichts gesehen und dann hat mir aber auch gedacht, ey, da merkt man, wie sensationsgeil man eigentlich selbst ist. So, das sind so die engsten Leute, so lass die trauern und lassen, weißt du, was ich meine, dass man so diese Erwartung hat mit so, okay, was haben die jetzt gepostet, wenn alle was posten und sowas, ja, also
absolut,
also ja.
Dazu hat ja auch Bones was gepostet, der hatte ja dann auch so einen Post gemacht, dass es ihn absolut anekelt, wie irgendwie jeder auf TikTok schnell ein Video machen will, die heißeste News haben will, noch mehr Videos postet und dieses Thema so ausgeschlachtet wird und wie sensationsgeil alle sind. Und das war ja uns jetzt auch wichtig, so in Vorbereitung bei dieser Podcast-Folge, dass wir wirklich halt sagen, ey, wir wollen da eine Folge machen, wo wir halt an Ratar gedenken, über seine Musik sprechen, über seinen Impact auf uns sprechen, weil das ist mir jetzt auch erst vor, das hatte ich gar nicht mehr so krass auf dem Schirm, aber die Leute, die unseren Podcast schon seit Anfang an auch verfolgen, die wissen, dass Ratar sogar mal auf unserem Cover war. Er war so einer von 5 Artists auf unserem Cover, so gezeichnet. Und das zeigt auch noch mal, was für einen Impact Ratar einfach auf die Szene hatte, weil wir mussten uns damals entscheiden, ey, welche Rapper können wir denn auf unser Cover packen und welche sind so ikonisch? Und Ratar war da safe dabei mit seinem Bart, mit seiner Klatze, der Bürger trägt Mantel. Und das hat einfach so gepasst. Und ja, Ratar begleitet uns einfach so diesen ganzen Podcast schon entlang mit seiner Musik, das Philosophieren darüber, was denn noch an Musik kommen könnte, seine ganzen Geschäftsmodelle. Aber er begleitet uns ja noch viel länger, weil wir sind wirklich mit seiner Musik aufgewachsen. Und ich weiß aber auch, dass wir so unterschiedliche Sachen von Rata feiern. Wir haben auch viel gemeinsam gepumpt, aber deswegen, was war denn so deine erste Erfahrung mit Rata?
Ja, stimmt. Ich muss sagen, also als wir, glaube ich, angefangen haben, Rata zu hören, da kannten wir uns noch gar nicht. Also diese Zeit haben wir nicht gemeinsam erlebt. Ich habe in der Vorbereitung jetzt auf die Folge auch daran gedacht, irgendwie, hey, wie war das nochmal? Wann habe ich zum ersten Mal Rata gehört? Und hättest du mich jetzt irgendeinen anderen Rapper gefragt, wäre es so übertrieben schwer gewesen für mich, das so zu rekapitulieren. Aber warum auch immer bei Rata, ich kann dir das wie, als wäre das gestern passiert, direkt erzählen. Und also wir probieren ja in dem Podcast immer die Geschichten und die Nachrichten und alles Mögliche irgendwie so in den Vordergrund zu stellen und jetzt über uns gar nicht so viel selber preiszugeben. Aber ich muss einfach jetzt ein bisschen ausholen, um diese Geschichte zu erzählen. Deswegen hier mal ein kleiner privater Schwank aus meiner Jugend. Und zwar, ich war so meine Kindheit und frühe Jugend war ich so auf einer, ich sag mal, sehr gut behüteten Schule und so. Und irgendwie auf dieser Schule, ich kann es jetzt nicht mehr politisch korrekt ausdrücken, aber so, da gab es nicht so Kennex, wo ich mich so selber dazu zähle, ja. Es gab halt einfach nur deutsche Kinder und ich war auch, wir waren alle eine, es war absolut Integration top, alles war super und sowas, aber es gab einfach nicht so, in Anführungszeichen, so Kennex. Und dann habe ich so mit 15, glaube ich, habe ich die Schule gewechselt auf eine andere Schule und das war so ein bisschen so eine etwas problematischere Schule, würde ich mal sagen. Und da habe ich zum ersten Mal Berührungspunkte damit gehabt. Also wir hatten halt in der Klasse, gab es halt verschiedene Gruppen, vielleicht viele erinnern sich an die Schulzeit. Und wir hatten halt auch so ein bisschen so die Rowdies und das waren halt dann irgendwie bei uns irgendwie so diese Kenneck-Gruppe, die so vom Emmertsgrund in Heidelberg kam, wilder Bezirk. Und irgendwie war es dann so, hä, bist du auch einer von uns? Und so, ja. Und als Junge fühlt man sich, ist natürlich irgendwie was Cooles und Reizvolles und so, dass man da auf einmal so eine Art Community hat, wo man reinkommt und ab da haben wir dann wirklich so ein bisschen, ist mein Leben dann mal für eine kurze Zeit so etwas auf die schiefe Bahn gelaufen. Jeder, der den Podcast kennt, weiß, wir sind nicht auf irgendeiner schiefen Bahn mehr, aber das war so ein bisschen diese Zeit, wo man dann zum ersten Mal mit noch nicht mal 16 irgendwie probiert, einen Euro in einen Automat zu schmeißen und keine Ahnung, irgendwie so diese dumme Zeit, ja. Und so, das erste Mal, als ich Rata gehört habe, weiß ich noch ganz genau, da bin ich mit zwei Freunden vom Schulhof so weggelaufen in der Pause, was man eigentlich nicht durfte, aber wir waren eben diese krasse Crew und dann sind wir so zu Edeka gelaufen und einer hat uns dann davon erzählt, der war auch immer so richtig krass, der hatte irgendwie große Cousins, Brüder und sowas und hat uns dann erzählt eben von diesem Goldraub und alles und wir waren so, was, das gibt's und so und dann hat er auf seinem Handy, der hat auch immer so das krasseste Handy in der Schule, hat der so das Video von Interpol angemacht. Und das war so heftig. Ich meine, es war so heftig, das so in real zu sehen, dass man so dachte, krass, also bisher, ich kannte zwar Rapper, aber viele hatten auch so einen Humoraspekt oder bei vielen hat man schon gecheckt, dass es auch eine Rolle ist und sowas, ja. Aber der muss ja so echt sein, der muss ja so Gangster sein und so. Und dieses Video und diese Situation vor diesem Edeka werde ich nie vergessen, weil es sich so eingebrannt hat. Und ich finde, da hat man auch schon gemerkt eigentlich, wie krass Rata so in der Szene verankert war, die so vereint hat. Also vielleicht so als Recap in diesem Video waren ja so alle möglichen Rapper. Ich habe vorhin mal so kurz reingeguckt, irgendwie Kalim, Schwester Eva, Fahrt, KIZ, Summer Jam, Hannibal, Casey Rebel, Azad, Massiv, Echo, Chelo, Abdi, Haftbefehl, Farid Bang und. Also alle waren da versammelt, ja. Was halt auch so krass war irgendwie zu der Zeit, ja, so wirklich heftig. Und jetzt komme ich auch zu der eigentlichen Geschichte. Ich musste trotzdem diesen Schlenker kurz drehen. Und dieser Abrutscher, wo man so ein bisschen die schiefe Bahn eingeschlagen hat, der ging noch so ein bisschen weiter bei mir. Und irgendwann, ich weiß nicht, was das für eine dumme Aktion war, aber wie so eine Mutprobe, um sich bei dieser neu gewonnenen Freundesgruppe irgendwie so ein bisschen zu beweisen. Ich war nie Gangster, ich war nie böse oder sowas, ja. Aber irgendwie haben wir was gemacht. Dann haben wir bei so einem Dönerladen so Pfandkisten irgendwie aus dem Hinter, der hat wie so einen Gartenbereich hinten so rausgeklaut und wurden dann dabei erwischt. Komplett dumm, wir waren 15 oder sowas, ja. Mhm. Und lange Rede, kurzer Sinn, das wäre auch sehr unangenehm, das hier zu droppen im Podcast, aber Pointe kommt gleich. Musste ich 2 Tage Sozialstunden abarbeiten. Und zwar auch noch so richtig bei mir in der Nachbarschaft. Also so maximal peinlich. Und was ich machen musste, ich musste beim Jugendzentrum, was gab es damals noch, das war so ein großes Ding, musste ich die Hecke schneiden. Da war so eine große Hecke, die war auch so an der Straße, das einen jeder sieht. Und die hatte auch so Dornen und alles Mögliche und so scharfe Blätter. Und dann habe ich, 15-jähriger Sherwin, so 2 Handschuhe bekommen, so eine Schere, mit der man so Äste schneiden kann und so eine Art Tonne, wo ich halt die abgeschnittenen Äste so reinmache, ja. Und dann musste ich zwei Tage lang diese Hecke schneiden. Und während ich diese Hecke geschnitten habe, habe ich das 415-Knast-Album von Ratha gehört. Und zwar rauf und runter, wirklich. Also ohne Scheiß, ich weiß nicht, was damals los war, aber ich habe so keine andere Musik gehört. Ich habe nur dieses Knast-Album gehört. Und also so, da war ein Lied drauf, ich spiele es gleich mal ab, ja. Das heißt so, wenn ich rauskomme. Und ich in meiner verschobenen Wahrnehmung als 15-jähriger Kleinkrimineller, der hier gerade so eine Hecke schneidet, hab das so krass gefühlt. Ich war so, oh mein Gott, der spricht mir aus der Seele. Der spricht mir aus der Seele, wenn ich hier rauskomme aus diesen 2 Tagen.
Aus diesen 2 Tagen zu zerschneiden.
Und ey, es ist so wild. Und das ist jetzt ein witziger Schwank. Ich will gleich das Lied mal kurz abspielen auch. Aber um es vielleicht doch mal aufzufangen, ich finde, das zeigt auch, warum so viele Menschen gerade trauern. Weil, guck mal, die wenigsten von uns kannten Ratha persönlich. Das heißt, ne, an sich, man kannten ihn nicht persönlich. Aber die Kunst, die Musik, die er gemacht hat, hat viele von uns in sehr wichtigen Lebensabschnitten begleitet. Das war was sehr Emotionales. Das war sehr, als ich diese Hecke geschnitten habe, war der wie mein Freund. Weißt du, wie ich meine? Und das war eine sehr enge Verbindung, die man hatte. Und das zeigt es irgendwie gerade so ein bisschen für mich, warum so viele Leute jetzt eben, ja.
Safe, wir sind alle damit aufgewachsen mit dieser Musik. Und man, also Musik ist ja was mega Emotionales und man verknüpft es ja immer irgendwie mit so Gedanken an die frühere Zeit, wie man da mit Freunden unterwegs war oder das gemacht hat oder da seine Sozialstunden absitzen musste und so. Deswegen, also. Klar, das nimmt einen dann mit und es schockt einen dann halt, wie als würde man die Person auch wirklich persönlich kennen, weil diese Person einen in so vielen, sag ich mal, auch teilweise intimen Situationen verfolgt hat oder persönlichen Situationen.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, der Vollständigkeit halber einmal der Song, der den 15-jährigen Sherwin durch die Sozialstunden begleitet hat. Hier ist Wenn ich rauskomme.
Alles oder nichts. Oh, wenn ich rauskomme. Ach. Ach, Bra, wenn ich rauskomme, erst schon versucht. Jo, wenn ich rauskomme, stehen meine Jungs vor dem Knast mit miesen Karten, denn heute geht es ab. Drücken mir Batzen, Taubis auf Hand und wollen gleich los in den Saunaclub fahren. Was, Saunaclub? Fahr mich in die Moschee. Ich will Gott danken und mein Wort halten. Trotz allem hat Allah mich beschützt. Ich darf wieder nach Hause, da hab ich mein Glück doch. Vorher werden erst Schellen verteilt. Harte Kanaks machten Welle um meinen Namen und waren beim LKA blasen. Heute stellt euch Ratar ein paar Fragen. Danach weiter, das dies machen. Paar Gefallen für paar Haftinsassen. Und dann nach Hause, ich kann's kaum glauben. Ich riech deines Essen, ich küss deine Hände.
Und wenn ich rauskomm, komm ich endlich heim. Hör schon auf zu weinen. Werde immer bei dir sein, für immer dein Sohn. Und wenn ich rauskomm.
Ja.
Heftig.
Ja.
Auf dem Album war doch auch Ein Dieb kann kein Dieb beklauen drauf, oder?
Ja, war auch drauf, genau. Da war auch noch Ding mit drauf. Connect, erinnerst du dich noch daran?
So mit, ja, das halt Chilo die Fresse Afrika, mit dem ganzen Aslaks-Camp.
Genau,
ja,
genau.
Und das sind auch so Lieder, da kann ich mich so übelst dran erinnern, wie wir das zusammen im Park gepumpt haben.
Ja,
also genau. Zu diesen alten Zeiten so. Also
ja. Oh, das, ja, es war halt auch so krass, weil, also das Album waren so viele Songs einerseits, ja, die waren auch teilweise richtig lang irgendwie. Ich habe vorhin noch mal ein paar angehört, ja. Das war, man hat komplett vergessen, diese Zeit, bevor alle Songs so auf Spotify zugeschrumpft wurden, ja. Da gab es teilweise Songs, die irgendwie 4-5 Refrains hatten, was aber voll gepasst hat. Ich habe aus dem anderen Album vorhin was gehört mit Azad. Ich weiß gar nicht mehr, dieses, du fickst die ganze
Baba
Stadt.
Baba la Babas, ja.
Oder weißt du so, es gab so viele Songs, die so krass komplex vom Aufbau her waren, einfach weil es gepasst hat und so. Aber genau, was ich eigentlich sagen wollte, Album war lang und es waren halt dann noch von 3 Songs so die Knast-Version dabei. Also das war halt so gestört, wo man halt so quasi die Original-Audio hat, wie er im Knast das recorded hat. Also, hey, heftig.
Ich weiß auch noch. Das waren so die Zeiten, also ich habe auch drüber nachgedacht, was denn so mein erstes Lied von Xatar war, was ich gehört habe. Und entweder war es halt auch dieses Interpol.com, so, was halt so dieser heftige Banger war. Ich glaube, das war halt auch so sein krasser Durchbruch einfach, weil das halt, wie du schon gesagt hast, heftiges Musikvideo, dann auch noch dieses so, was Facebook geht auf Interpol.com. Mhm. Das waren doch so Facebook-Zeiten, so, weißt du, gib mir gute Kommentare und so. Das war einfach schon so legendär. Ich glaube aber, weil ich davor hatte ich so eine kranke Haftbefehl, Chelo und Abdi-Phase, wo ich wirklich, also von Haftbefehl, ich war so ein krasser Fan von diesem Aslak-Stereotyp, das hat mich so geflasht, dass ich so probiert habe, alle Musik von Haftbefehl zu kennen und alles, was es so davor noch gab und hier einen Free-Track und das und das. Und da gab es ein Lied, So Baba hieß das, das war mit Xatar. Ich weiß nicht mal mehr, ob das ein Free-Track war, ob das auf irgendeinem Album war. Und das habe ich damals geisteskrank gefeiert. Und ich glaube, ehrlicherweise, das war so meine erste Berührung so mit Xatar. Und dann habe ich den immer wieder so verfolgt bei den Alben, weil der halt so diese kranken Banger-Lieder hatte. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich so zurückblicke, gibt es nicht so ein krasses Album, was ich so rauf und runter gehört habe. Außer, aber das halt auch erst im Nachhinein, dieses erste Xatar-Album Alles oder Nix. Ich kannte nur so diese vereinzelten Lieder und bin ehrlicherweise erst so richtig wieder darauf gestoßen, als 2018 der zweite Teil rauskam. Da kam dann nämlich Alles oder Nix 2 raus und zu dem Zeitpunkt kam der bisher indizierte erste Teil dann auch auf Spotify raus. Und dann habe ich das nochmal so in der gesamten Gänze noch mal gecheckt, was das damals eigentlich für ein krankes Album war. Aber ich muss ehrlich zugeben, 2008 habe ich das noch nicht gehört, aber das war geisteskrank. Hört euch das unbedingt mal an. Da waren so heftige Lieder dabei. Also wirklich so viele Sachen mit diesem Ich will hier nicht weg, wo dann so Sami in der Hook ist. Dann so diese Zeit war auch, da war so dieses Paragraph 31 drauf, wo man ja auch sagen muss, was das für einen Einfluss hatte. Natürlich hat Xatar nicht den Paragraph 31 erfunden, aber der hat darüber gerappt und deswegen sagt man heute noch 31er. Würde ich mal davon ausgehen, dass Xatar da sehr, sehr viel Einfluss darauf hatte, dass sich in unserem Sprachgebrauch so diesen Einfluss halt darauf hatte, so, ne?
Ja.
Und da waren so krasse Lieder irgendwie drauf, so Helden rasieren, Teil 1 und Teil 2, das war auch irgendwie aus der Zeit mit SSIO, da beschreiben die einfach, wie die so einen Überfall machen und wie SSIO irgendwie so den Last, so ein LKW von seinem Onkel ausleiht und es ist so völlig verrückt und wie die dann am Ende erwischt werden, das ist völlig geisteskrank, das müsst ihr euch mal reinziehen, das ist so Storytelling und es ist so voll humorvoll angelehnt und das war, glaube ich, so bevor die wirklich einen Überfall, also bevor Xatar dann wirklich so einen Überfall gemacht hat, also auch was das für eine Geschichte einfach ist, wenn man sich überlegt, der hat irgendwann 2008 schon darüber gerappt und hat es dann irgendwann später auch umgesetzt, so völlig absurd einfach und das ist tatsächlich auch diese Songs aus der Zeit von Xatar und SSIO von so 2008 ist der Grund, warum ich in den letzten Jahren mir immer wieder gewünscht habe, ich glaube, ich habe das auch häufiger mal im Podcast gesagt, wenn ich mir aussuchen könnte, welche zwei Rapper irgendwann mal ein Kollabo-Album machen, dann bitte Xatar und SSIO, weil diesen Film auf so diesen Boom-Bap-Beats zu rappen mit Humor und allem drum und dran, die waren so eine geile Ergänzung und ich muss sagen, das war auch ziemlich wild für mich jetzt in den letzten Tagen, als ich so solche Sachen realisiert habe. So dieser Wunsch nach Kollabo-Album mit SSIO ist jetzt nichtig. So, wir haben wie häufig haben wir über eine Fortsetzung von Coop mit Haftbefehl gesprochen.
Stimmt.
So, diese Sachen, die lösen sich plötzlich so in Luft auf. Ich hat doch so neulich Samra im Interview gehabt, wo Samra so erzählt, wie er damals in dieser legendären Khatar-Knast-Doku gelandet ist und da irgendwie so interviewt wurde, und aus dieser Doku ist dann später Köftespieß-Meme entstanden und so. Und als ich die Postings dazu gemacht habe, habe ich drunter geschrieben, was wäre das für ein Full-Circle-Moment, wenn Samra und Khatar jetzt ein Feature machen. Und all diese Sachen können jetzt leider nicht mehr entstehen. Ja. Aber ja.
Ja. Ja. Aber das war echt ein krasses Album.
Also Alles oder Nix, wirklich so ein geiles Album.
Auch, also ich muss sagen, alle diese CEO-Features waren so geil. Auch, also dieses Ich will ein Benz, ein 500er, bei dem jede Felge glänzt. Also dieses Ich will alles. Mhm. Und was ich so witzig finde, ich glaube, bei der Entstehung des Albums hieß SSIO noch nicht so, sondern der hieß doch früher Kanaconda. Da haben wir wieder das Kenneck-Wort drin, ja. Aber ja, ja. Weißt du noch, weil ich meine, dass so in irgendeinem Lied, da rappt so Khatar und sagt dann so, zählt so seine Leute auf, so Sammy, Kanaconda und sowas irgendwie.
Ja, also ja, ja. Viel ist zu mir wild, auch aufgefallen. Ja. Und wie du sagst, diese eine legendäre Line auch aus diesem Baba aller Babas, du fickst die ganze Stadt mit 18, ey, wie häufig so Khatar-Lines eigentlich noch bei mir so in den Freundeskreisen mit Kumpels, die auch Deutschrap hören, wie häufig man das noch so zitiert, das ist echt geisteskrank.
Ja, ich muss auch sagen, also ich habe so darüber nachgedacht, so abgesehen jetzt von diesen Erinnerungen, die wir haben irgendwie, warum ist man so krasser Fan, warum bin ich Fan von Khatar irgendwie, und es ist wirklich auch darauf, auf diese Kombination zurückzuführen, diese Realness, safe auch sein Können, also wie er es schafft, einfach Texte zu schreiben und so, aber vor allem auch dieser Entertainment-Faktor, das macht es halt einfach so witzig. Wenn ich mir vorstelle, wie wir bei dir damals im Studentenwohnheim waren und irgendwie dieses Interview gesehen haben, wo er in so einem weißen Anzug und mit einem Hut auf so einer Bank sitzt und sich irgendwie so ein unwissender Typ daneben setzt und er den so anguckt und dann so voll wegcheckt von der Bank runter, aber trotzdem fand man es irgendwie so sympathisch, weil so, er ist Khatar, was setzt du dir einfach daneben? So, er ist mit Anzug und Hut und allem da. Also so dieser Unterhaltungsfaktor einfach, ey, das war halt auch, also ich finde, ich glaube, also dadurch, dass er halt in den letzten Jahren weniger präsent war als davor, hat man so ein bisschen vergessen, wie groß Khatar eigentlich war. Ich habe jetzt nochmal so ein bisschen mir die Sachen irgendwie durchgelesen und ich bin nicht mal, also es ist nicht mal die Hälfte oder sowas, ja, aber also ich meine, guck mal, es gibt einen Film über sein Leben, so, er war Schauspieler in super vielen Serien und anderen Filmen, auch zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, bei Coop mit Haftbefehl, dieses Album hat so davon gelebt, von diesen kurzen Sketches, wo die zusammen so schauspielen einfach, das war so geil. Er hat ein Buch, er war irgendwie bei allen Formaten, Stern TV, im OMR-Podcast, es gab Galileo-Berichte über ihn, er hat mit Böhmermann gekocht, er war auch bei irgendwie Bullshit-TV und überall, also der wusste einfach ganz genau, irgendwie, der hatte so, als hätte der dieses Gespür in die Wiege gelegt bekommen oder sowas, was man machen muss, um nach ganz oben zu kommen, also auch dann seine Unternehmungen und alles und sowas. Aber diese Kombination war einfach einzigartig. Also, dass jemand so rappen kann, so real ist und trotzdem noch checkt, wie er so unterhaltsam auch ist.
Also, safe. Übelster Visionär einfach. Also, ich glaube wirklich, das Wort beschreibt einfach so jemanden wie Khatar richtig gut. Und halt auch, was ich vorhin schon so angerissen habe, so diese Impact auf die Jugendsprache oder wie wir reden, ne? Also zum Beispiel auch dieser Hype, als er dann aus dem Knast rauskam, war halt unfassbar. Und davor, das habe ich jetzt auch nochmal so gecheckt, als ich mir so Sachen von Roos und so angehört habe, so damals war eigentlich so von wegen, was, der muss mehrere Jahre in den Knast, Karriere vorbei. Und dass das dann aus dem Knast geschafft hat, so ein Album rauszubringen, so ein Musikvideo zu machen wie Interpol.com, wo halb Deutschrap mit dabei ist, dann rauszukommen und plötzlich so Singles abzuliefern wie Isda oder Der Birrer trägt Mantel, diese ganzen Wörter, so eine Isda verwendet man heute noch mal hier und da so aus Spaß. Und dass er das dann aber auch noch so weiter gesponnen hat und dann später plötzlich dieses da war oder ohne Reden, dass er überhaupt aus diesem Meme es geschafft hat, plötzlich so einen Hype zu generieren und Geschäftsmodelle zu generieren. Oder auch die B-Sprache mit SSIO zum Beispiel. Also, ne, das ist natürlich so ein Bonner Ding, was jetzt Khatar an sich nicht erfunden hat, aber dass das überhaupt in Deutschland alle möglichen kennen, das ist Khatar und SSIO zu verdanken, weil die das immer in ihre Texte mit reingebracht haben und irgendwie noch einen lustigen Skit draus gemacht haben und dann auf B-Sprache geredet haben.
Ja.
Hey, wir waren ja letztes Jahr auf dem Splash-Festival und ich habe gesehen, dass Ratada auch da war. Wir haben den aber nicht irgendwie live mitbekommen, oder? Mhm. Also der war jetzt nicht so als Live-Act natürlich da, aber der war so als Besucher quasi da. Und vielleicht war der irgendwo Special Guest, aber wir haben den nicht live gesehen. Hast du Ratada mal live gesehen?
Nee, leider nicht.
Weil ich hab auch im Dezember tatsächlich noch überlegt, auf seine Tour hier in Stuttgart auf einen Tourstop zu gehen, um mir das mal anzuschauen, wie er das so macht mit seinem Orchester und mit seiner Liveband, die er da so dabei hat. Ich hatte tatsächlich mit Ratada vor, also erstmal, er hat ja dieses ganze, seine Geschäftsmodelle waren ja wirklich geisteskrank und dass er überhaupt nochmal so diesen Step geschafft hat, auch so Künstler wie so Mero, Enno und alle anderen da auch zu sein und rauszubringen und sich damit auch so krass in der ganzen neuen Generation auch gefestigt hat, ne? Also, dass man nicht so sagt, ja, Ratada einer vom alten Eisen mit Alles oder Nix Records, sondern dass er es wirklich geschafft hat, dass er halt auch bei der jungen Generation so bekannt ist, dadurch, dass er halt mit den Artists viel unterwegs war, die halt bei den jungen Leuten, also bei den ganz jungen Leuten im Hype sind, so in den letzten Jahren, so, ne? Und vor 4 Jahren, als ich in Berlin gewohnt habe, war er da auf dieser Köftespieß-Tour, als sein Köftespieß-Tiefkühl-Ding so rausgebracht wurde. Und ich weiß noch, wie ich da mit einem Kumpel, weil da hatten wir auch schon Deutscher Plus Podcast und ich wollte natürlich irgendwie eine geile Instagram-Story oder so machen oder vielleicht kann man kurz mit ihm quatschen. Da sind wir dann so mit so Fahrrädern zu diesem Treffpunkt in Berlin-Gesundbrunnen gefahren. Dann wurde das aber, weil dieser Andrang so groß war, haben die das irgendwie so verlegt und haben dann gesagt, ey, wir sind jetzt im Wedding. So, dann sind so alle irgendwie so schnell in den Wedding, haben ihn dort aber auch nicht gefunden und es war dann so wirklich so ein bisschen so schnitzeljagdmäßig, wann man jetzt so Ratada findet. Und ich habe ihn dann an dem Tag aber so verpasst, weil ich dann auch irgendwie nach so 1-2 Stunden war dann so, okay, ja, das war's jetzt. Aber vor 3 Jahren war er dann auf der OMR, also auf der riesen Online-Marketing-Messe und der hatte da auch einen der letzten Slots, wenn ich mich richtig erinnere, auf der Mainstage und da habe ich seinen Vortrag gesehen und Ratada kommt halt so normalerweise, ne, aus diesem Rap-Bereich und es ist schon was anderes, wenn du dann plötzlich vor so 7.000-8.000 Business-Leuten sitzt, wo so viele halt auch einfach nichts mit Deutschrap am Hut haben und ich weiß noch, wie Ratada so raus auf die Bühne gekommen ist und erstmal so, ey, was geht ab, Frankfurt, Hamburg, so, und dann so, weil die Messe findet halt in Hamburg statt, so, und dann hat er da aber gesessen und es war halt auch krass, ich habe mir jetzt nochmal so Videos angeschaut, wo so dieser Trailer abgespielt wurde von seinem Film, der zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen war oder eben auch nochmal zusammengefasst wurde, was er halt alles schon bewegt hat und gemacht hat, weil du wirst ja auch nicht ohne Grund zur OMR eingeladen, sondern du musst schon irgendwie so heftig, bei dir muss heftig laufen, dass du überhaupt so eine Bühne bekommst. Und ja, Mann, das war so meine einzige Live-Erfahrung mit Ratada.
Ja, aber das zeigt auch noch mal so heftig diesen Lebensweg von Ratada, wenn man überlegt, wo er herkam aus der Armut, dann rausgeschafft, trotzdem die ganze Zeit Kriminalität, irgendwann Flucht, wurde gefoltert, was weiß ich was, 1000 verrückte Stories, bis er dann auf einmal auf einem Event wie der OMR, also wo nur Marketing-People sitzen, auf der Bühne steht und erzählt, wie er Business macht, ja. Also, das ist so ein abgefahrenes Leben, also so ein facettenreiches Leben, komplett crazy.
Und ich finde, das merkt man auch an dieser ganzen Anteilnahme aus der Deutschrap-Szene. Also, keine Ahnung, vielleicht hat er da hier und da jetzt so seine Streitereien gehabt wegen so Labeluntergang mit so dem einen oder anderen Artist. Aber insgesamt, finde ich, hat man schon gemerkt, er hat einfach für viele Leute Türen geöffnet. Auch so Leute, die nicht so viel mit der Deutschrap-Bubble zu tun haben oder wo man es nicht denken würde, posten plötzlich Sachen so von wegen so, ey, da hat mir Ratada mal Feedback auf meine Musik gegeben. Mhm. Und so, Ratada war einfach krass vernetzt. Der hat auch einfach, das fällt einem dann so auf, der hat so diese Rap-Generation miteinander verbunden und hat irgendwie so Momente geschaffen, die sonst vielleicht nie passiert wären. Der war einfach überall und hat wirklich so für diese Kultur gelebt und Sachen vorangebracht und er hatte Bock auf Sachen und er war sich nicht zu schade, irgendwo hier mal Props zu geben und da mal Props zu geben. Und deswegen zeigt sich halt auch, ne, wie viele Leute da kommentieren. Und nur um da nochmal drauf einzugehen, weil du das ja vorhin auch angesprochen hast, ne, dass man sich dann direkt auch so vielleicht ein bisschen wundert, warum ist denn jetzt, warum hat jetzt ein SSEO oder Schwester Ever nicht direkt kommentiert? Und das ist ja auch völlig klar, dass so Leute, die so eng mit ihm waren, dann auch erstmal den Moment brauchen, um zu trauern, während halt die Artists, die vielleicht einfach Fan von ihm waren oder hier und da mal vor ein paar Jahren mit ihm zusammengearbeitet haben, da ist es natürlich irgendwie viel schneller möglich, mal einen schnellen Instagram-Post zu machen, während halt so der enge Kreis, wie jetzt ein Sami, SSEO, Stand heute habe ich nicht mitbekommen, ob die schon was gepostet haben oder nicht. Bei Schwester Ever, die hat jetzt so gestern dann einen Kommentar verfasst, wo sie halt auch gemeint hat, ey, Rata war halt so, ohne ihn wäre sie nicht da, wo sie ist. Der war wie ein großer Bruder, die verdankt ihm eigentlich alles, ne, dass der so auf sie aufgepasst hat damals. Oder auch einen Hallo Selam, sein so, ne, mit dem er unterwegs war, der hat da auch einen Post gemacht und hat halt auch nochmal gesagt, irgendwie, die sind so, früher waren die Feinde und sind dann Freunde geworden und daraus halt so diese Brüderschaft, der war ja wirklich mit ihm überall. Und ich hatte auch gesehen, dass der jetzt am 2. Juni ein Buch rausbringt. Mhm. Also voll krass irgendwie, das, ja. Weil der steht ja sonst eigentlich nicht in der Öffentlichkeit und bin gespannt, ob jetzt dieses Buch verschoben wird oder was jetzt damit passiert, weil das ist ja in 2-3 Wochen.
Ja, ich habe nur gesehen, dass der im Podcast war bei PA Sports und Fahrt und die das dann jetzt verschoben haben, wo es auch darum ging. Habe aber schon häufig auch gehört, dass der halt irgendwie so crazy Stories erlebt hat, so, also wirklich, die sollen wirklich auch so, kannst du dir nicht vorstellen, was der schon miterlebt hat irgendwie. Und dann halt diese Schnittmengen mit den Deutschrappern, der ist ja irgendwie mit allen so ein bisschen connected und sowas, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr spannendes Buch wird. Also ja, aber
auf jeden Fall. Und das ist jetzt aktuell der Podcast, wo er bei PA Sports und
genau, okay. Da geht es auch, deswegen, sie haben es auch verschoben, weil es, also es geht nicht um Katar oder sowas, ja, sondern es geht wirklich um das Buch von ihm. Und deswegen haben sie es aber jetzt aus Respekt an Rata quasi verschoben.
Die Podcast-Folge haben die verschoben. Genau. Okay, verstehe. Oh mein Gott. Ja, also ich kann mir nur vorstellen, dass wirklich so diese Leute, die halt so lange jetzt bei ihm sind, dass die einfach gerade auch andere Gedanken haben, als halt auf Social Media einen Post zu verfassen. Und deswegen denke ich mal, dass so bei einem SSEO oder Sami vielleicht wird auch nichts kommen, weil irgendwie trauert ja jeder auch auf eine andere Art und Weise. Und ich lese so viele Fans, die da so, hey, die haben ja auch noch nichts gepostet und so, finde ich absolut respektlos irgendwie.
Ich meine, wenn man sich mal selber in diese Lage reinversetzt und man stellt sich jetzt vor, Gott bewahre, aber dass ein enger Verwandter irgendwie nicht mehr da ist, ich kann es nur für mich sprechen, aber bis ich an einem Punkt, ich würde es wahrscheinlich gar nicht machen, weil ich mich privat auch super zurückhalte bei sowas, ja, aber bis ich überhaupt in der Lage wäre, wie einen Social-Media-Post abzugeben, das würde einige Tage dauern. Also das würde sich auch ehrlicherweise fast ein bisschen falsch anfühlen. Deswegen verstehe ich voll und ganz, dass Wegbegleiter oder Fans halt was gepostet haben, wie zum Beispiel ein Flair, der sich auch komplett als Fan geoutet hat, der irgendwie super happy war, dass in der Knast-Doku, da war Rata und wurde so gefilmt, wie er so seine CDs in seiner Knastzelle zeigt, die er hört, und da war so absolute Beginner und Summer Jam und was weiß ich, und wie er da saß, das geguckt hat und gesagt hat, bitte sagt er auch Flair, weil irgendwie Flair in dem Moment so viel Stress hatte mit so vielen Leuten und Rata so ein Gangster war und Flair sich gewünscht hatte, dass Rata seine Mucke hört, und Rata zählt auf und jetzt auf einmal so, und Flair. Und dann so, also, und geil, wenn du sowas hast, ne, also wieder zurück zum Thema zu kommen, und dass diese Beziehung, Flair hat Rata noch nie gesehen, er war ein Fan halt, ja. So, dann macht es Sinn, was zu posten, weil du sofort dein Beileid Beileid bekunden kannst, ja. Aber als wirklich enger Freund, Verwandter, was auch immer, lass den Leuten Zeit. Also lass die damit. Ne, also.
Und ich glaube, so viele Deutschrapper sind einfach Fans. Und jetzt ein Paschanim hat ja auch seine Tour gerade. Der lässt jetzt immer am Ende von jedem Konzert, lässt er eben auch Rata-Musik laufen. Hat auch so ein Plakat da, wo eben auch Rata mit Kurdistan-Fahne zu sehen ist. Auch eine Sache, die mir jetzt erst wieder so richtig bewusst geworden ist, dass Rata halt einer der ersten Deutschrapper war, der wirklich gesagt hat, ey, ihr Kurden, ihr könnt stolz auf euch sein, auf euer Volk, so, ne, und das halt frei rausgesprochen hat. Oder auch jetzt ein Farid Bang und Bobby Van Damme, die auf ihrem Konzert eben auch dann am Ende nochmal so ein paar Lieder performt haben, also ein paar Rata-Lieder performt haben und da einfach ja, ihm ein schönes Andenken geschaffen haben. Und das ist schon schön zu sehen, wie die Deutschrap-Szene da so zusammenhält.
Ja, definitiv. Und ich hoffe, dass wir mit unserer Folge heute da ein bisschen dazu beitragen konnten, indem wir einfach nur mal in Erinnerung geschwelgt sind und so ein bisschen, ja, das wieder haben aufleben lassen, was Ratar eigentlich für uns persönlich bedeutet, was er für einen Stellenwert hatte, was er alles für Deutschrap gemacht hat. An der Stelle nochmal wirklich, wir wünschen von Herzen ganz viel Kraft an die Familie, an alle Verwandten, an enge Freunde und ja, werden Ratar wirklich vermissen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Auch von mir nochmal an der Stelle ganz viel Kraft der Familie und den Freunden in dieser schwierigen Zeit. Und wir hoffen, dass wir mit der Folge so diese ganzen Momente, wieso Ratar auf die Szene so einen heftigen Impact hatte, dass wir das irgendwie so nochmal einfangen konnten. Und wir haben uns auch gefragt, wie wir die Folge beenden können. Und ich wollte das Ganze mit so einer kleinen Anekdote beenden, und zwar: Vor circa einem Jahr war Tatjana Wenig bei uns im Interview. Sie ist Videodirektor und hat schon wirklich für sehr, sehr viele Deutschrapper Musikvideos gedreht und so eben auch für Ratar. Und vielleicht kennt ihr noch das Musikvideo zu Gaddafi, da war so ein goldener Panzer mit drin, und sie erzählt eben in einem Interview auch, wie sie das gedreht haben, wie verrückt das war und wie heftig halt und was sie alles machen mussten und überhaupt zum Panzer zu vergolden, aber dass das eben auch so zum Stil von Ratar gepasst hat, eben dieses Baba Allah Babas mäßige. Und in dem Interview haben wir dann halt auch viel über Musik gesprochen und was uns halt so, ja, was eigentlich so Legendenlieder sind. Und wir sind dann auch auf den Song Besuchstag gekommen, wo ja Ratar ganz am Ende diese ganzen Städte aufzählt in Deutschland, wo eben auch, ne, von JVA zu JVA, also da, wo es eben auch Gefängnisse gibt. Und dieser Song Besuchstag ist für mich einer der krassesten Deutschrap-Lieder, die es gibt. Da ist so viel Melancholie mit drin, es ist so real, und es ist eben auch so real, weil Ratar damals selbst im Knast saß und man in seinem Part halt so heftig den Schmerz rausgehört hat. Und wir haben damals bei dem Interview, dadurch, dass wir während des Interviews drüber gesprochen haben, haben wir gesagt, okay, wir wollen diesen Song am Ende vom Interview bringen, gerade das mit diesen ganzen Aufzählungen von Ratar. Und ich dachte mir, das ist jetzt so ein schöner Abschluss einfach. Ich glaube, mir kommen gleich wirklich die Tränen, wenn ich diesen Song höre, weil er einfach so unter die Haut geht, und wir könnten das danach eh nicht auffangen. Aber es ist ein schöner Abschluss für eine Folge, ja, wo wir über Ratar nochmal gesprochen haben, was er alles geleistet hat, was für krasse Songs er gebracht hat, die uns wirklich krass geprägt haben. Und wir hoffen, wir konnten das so in diesem Rahmen gut einfangen. Danke euch fürs Zuhören.
Es ist 15 Uhr, ich stopf eine Zigarette, hört den Schlüsselsound, der Beamte kommt in die Zelle. Heute endlich wieder Besuch, hab grad geduscht, trag mein vieler Anzug, Wallah muss trotz der Sehnsucht immer lächeln, damit Mutter sieht, man kann den Sohn hier nicht sprechen. Geh in den Warteraum, warte auf meine Schwester, meine Mutter, Gesichter voller Kummer. Mutter sagt immer, es wäre kein Zufall, dass ich sitze. Sie sagt, Gott beschützt mich vor Rache durch Schüsse. Hand küssen geht nicht aufgrund von Trennscheibe, doch bist du weg, küss ich den Boden, auf den du gehst, daher. Damals Shampoos, heute Umschluss. Mama erzählt, wie meine Freunde enttäuschen, nicht mal helfen beim Umzug. Miete war zu hoch, hör auf, mein Blut kocht, bevor ich ausrast. Kaum Knast, vergessen Leute, wer du draußen warst. Eure Autoraten hab ich euch rausgezahlt. Es ist wahr, aus dem Auge, aus dem Sinn. Kopf kaputt nach jedem Besuch im Bau hier drin. Ossendorf, Weiterstadt, Bochum, Aachen, Butzbach, Heinsheim, Stammheim, Stadelheim, Santa Fu, Werl, Geldern, Hall, Düsseldorf, Rheinbach, Hagen, Rohrbach, JVA zu JVA. Zähl so viele Scheine du kannst, bevor du sitzt.
alles oder nichts. Als Last.